Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Jessica, die letzten Folgen haben wir uns verstärkt um die erste Klasse gekümmert. Jetzt wollen wir uns mal die anderen Klassen angucken. Und zwar gibt es ein Phänomen, dass man als Fachlehrkraft oder Klassenlehrkraft feststellt, dass Dinge, die die Schüler vor den Sommerferien gut konnten und die gut saßen, auf einmal nicht mehr abrufen können. Also als Beispiel, Mathestunde bei dir, du schreibst eine Aufgabe an die Tafel und plötzlich fangen die Kinder mit den Fingern an zu zählen und irgendwo sagt bestimmt ein Kind, wie geht es nochmal? Dann steht man als Lehrer da und denkt sich bestimmt, vor den Ferien konnten die das doch noch alles.
Ja, und der nächste Gedanke ist häufig, ja, die haben über die Ferien alles vergessen. Also und genau da wird es interessant, denn wenn ein Kind etwas gerade nicht zeigen kann, das ist halt lange nicht, dass das Wissen einfach weg ist. Und auch wäre es genauso falsch zu sagen, ach, das kommt alles von alleine wieder. Also natürlich vergessen die Kinder auch Dinge und Fertigkeiten können weniger flüssig werden. Manchmal merken wir nach den Ferien auch, okay, das, von dem wir im Juni vielleicht dachten, das ist ja sicher, war vielleicht ja doch nicht ganz so stabil verankert. Und deshalb möchte ich heute genau hinschauen. Also was passiert eigentlich mit Lernen während einer längeren Pause? Oder warum können Kinder Dinge nach den Ferien schon mal plötzlich nicht mehr? Was ist dann tatsächlich vergessen oder was ist nur gerade schwer abrufbar? Und darum geht's heute. Also wie können wir als Lehrkraft den Unterschied erkennen?
Also es ist weder die Ferien sind schuld, noch das bilden wir uns alles nur ein.
Genau, also die Forschung zeigt tatsächlich Veränderungen über längere Ferienzeiten, aber sie erzählt eben nicht diese einfache Geschichte, 6 Wochen keine Schule und gleich 6 Wochen Wissen einfach mal weg.
Lass uns mal einfach diesen typischen Moment nehmen. Also das Kind sitzt vor einer Aufgabe und kann etwas plötzlich nicht mehr. Was genau steckt dann dahinter?
Na, erstens, das Wissen ist grundsätzlich vorhanden, aber der spontane Abruf gelingt gerade nicht.
Das wäre sozusagen Fall Nummer 1.
Genau. Fall Nummer 2 wäre dann, das Wissen ist vorhanden, aber die Fähigkeit ist nicht mehr so flüssig oder automatisiert verfügbar, wie es vielleicht vor den Ferien der Fall war. Und drittens wäre dann, das Wissen war vielleicht schon vor den Ferien nicht besonders stabil verankert und Teile davon wurden dann tatsächlich vergessen. Und jetzt kommt das Problem, von außen können diese 3 Situationen zunächst erst fast gleich aussehen. Und das Kind stockt, es macht vielleicht einen Fehler, es fängt nochmal an zu zählen oder es fragt vielleicht, wie ging das nochmal?
Okay, also was du sagst ist, es gibt unterschiedliche Probleme, aber du kannst im ersten Augenblick nicht feststellen, nur durch Beobachtung, welches dieser Probleme zutrifft.
Genau, und deshalb ist unsere Aufgabe nicht, ja, sofort sagen, haha, vergessen, sondern unsere Aufgabe ist herauszufinden, okay, was ist gerade los, was ist passiert, was passiert hier? Und darum geht es heute in der Folge.
Dann lass uns erstmal die Grundfrage klären. Also, wie ist es eigentlich messbar? Also, können Kinder nach den Sommerferien tatsächlich weniger?
Ja, also solche Effekte wurden in der Forschung gefunden. Eine klassische Arbeit dazu stammt von Harris Cooper zum Beispiel und seinem Forscherteam aus dem Jahr 1996, also ein bisschen älter. Und das war eine Meta-Analyse, also eine Zusammenfassung vieler Untersuchungen, bei dem wirklich Leistungen vor und nach den Sommerferien betrachtet wurden. Und dort zeigte sich im Durchschnitt tatsächlich ein Rückgang bestimmter schulischen Leistungen. Also nicht in allen Bereichen gleich stark, aber besonders auffällig waren Rückgänge bei mathematischen Rechenfertigkeiten zum Beispiel. Oder auch bei der Rechtschreibung wurden Rückgänge beobachtet. Beim Lesen war das Bild zum Beispiel deutlich uneinheitlicher.
Okay, also Moment mal. Wenn die Ferien einfach Wissen löschen würden, müsste doch eigentlich alles schlechter werden und nicht nur bestimmte Teile.
Ja, das ist der Punkt. Also wenn 6 Wochen ohne Schule automatisch dazu führen würden, dass schulisches Wissen allgemein zerfällt zum Beispiel, dann müssten wir ähnliche Veränderungen in allen Bereichen sehen und das tun wir halt nicht.
Aber warum trifft es dann zum Beispiel Mathematik stärker?
Eine naheliegende Erklärung ist halt die Nutzung. Also viele Kinder lesen auch in den Ferien zum Beispiel und vielleicht kein Roman, aber Comics, Spielanleitungen, Nachrichten, Speisekarten, Straßenschilder, also Texte im Computerspiel lesen, begegnet im Alltag irgendwie ständig. Aber wie häufig zerlegt ein Kind in den Sommerferien systematisch Zahlen zum Beispiel? Also wie häufig übt es irgendwie 8 plus 7? Und wie häufig rechnet es Aufgaben mit 10er-Übergang? Oder wie oft wird es sich ein Blatt Papier genommen haben und das schriftliche Rechenverfahren mal geübt haben? Also viele dieser Fähigkeiten werden in der Schule intensiv genutzt, aber außerhalb des Kontexts, des Kontexts Schule einfach halt deutlich seltener. Und das ist das Problem.
Okay, das wäre aber eine einfache Erklärung. Also im Endeffekt sagst du, was man 6 Wochen lang nicht benutzt, wird vergessen. Oder ist nicht mehr so gut abrufbar.
Ja, und genau da müssen wir auch aufpassen, denn auch die Forschung ist zum sogenannten Summer Slide inzwischen auch deutlich differenzierter. Neuere Studien zum Beispiel haben auch ja gezeigt und auch manche Aussagen, frühere, ältere Aussagen irgendwie revidiert, in Teilen zum Teil, weil manche älteren Aussagen über sehr große sommerliche Lernverluste könnten auch davon abhängen, wie gemessen wurde. Und das ist wichtig. Wir sprechen hier nicht über eine Naturkonstante. Es gibt nicht diesen einen Wert, ein Kind verliert über die Sommerferien exakt so viel Prozente irgendwie Mathematik und Fähigkeiten. So funktioniert Lernen halt nicht. Je nach Kompetenzbereich, Alter, Kind, Messverfahren sehen die Ergebnisse dann unterschiedlich aus. Und deshalb finde ich sogar den Begriff Lernverlust manchmal wirklich schwierig.
Okay, also es gibt nicht irgendwie, das Kind hat 5% auf der Lernverlustskala verloren.
Genau, also das gibt's halt nicht.
Okay, aber manchmal finde ich, hört sich das trotzdem so an, als ob das Wissen einfach verschwindet.
Ja, also als hätten wir vielleicht so einen Tank und im Juni waren noch 100% Wissen da drin und nach den Ferien kommt nur noch mit 80% irgendwie. So funktioniert Gedächtnis aber nicht.
Ich kann mich erinnern, dass bei diesen Sommerferien bei der Hartley-Studie ja auch Einschränkungen gemacht wurden, weil in manchen Ländern, vor allen Dingen in Amerika, glaube ich, sind teilweise die Sommerferien ja viel länger als in Deutschland. Also da reden wir dann nicht von 6 Wochen, sondern teilweise von 2 Monaten, was ja auch daher rührt, dass Kinder zumindest früher da auch als Erntehelfer und alles eingesetzt wurden. Gibt es da auch dann deutsche oder zumindest europäische Studien, wo dann die Sommerferien vielleicht ja vergleichbar lang wie bei uns sind?
Ja, die gibt es ja auch tatsächlich. Eine Studie stammt aus Österreich, ist von Pächter und Kollegen. Untersucht wurden 182 SchülerInnen im Alter von 10 bis 12 Jahren vor und nach 9 Wochen Sommerferien. Und das Spannende war, die Ergebnisse gingen nicht alle in dieselbe Richtung. Also beim rechnerischen Denken zum Beispiel und bei der Rechtschreibung zeigten sich Rückgänge. Die Lesefertigkeit verbesserte sich dagegen und die festgestellten Rückgänge konnten nach dem Wiedereinstieg in die Schule wieder aufgeholt werden.
Okay, also das passt tatsächlich nicht zu dieser Grundthese, Ferien macht das Wissen kaputt.
Nee, deshalb müssen wir unterscheiden und die verschiedensten Prozesse quasi auseinanderhalten.
Okay, aber wenn das Wissen nicht einfach gelöscht wird, was passiert dann beim Vergessen?
Ja, das ist spannend. Also, denn wir denken über Vergessen meistens sehr schwarz und weiß und entweder ich weiß es oder ich habe es einfach vergessen. Und Gedächtnis ist aber komplexer. Eine hilfreiche Unterscheidung aus der Gedächtnisforschung ist die zwischen der Stärke einer Gedächtnisspur und ihrer momentanen Abrufbarkeit. Und vereinfacht gesagt, etwas kann langfristig gelernt worden sein und trotzdem in einem bestimmten Moment schwer zugänglich sein.
Okay, also sowas dann wie Wortfindungsstörung oder wenn man einen Namen von jemandem auf einmal gar nicht mehr weiß, obwohl man den normalerweise mal parat hat?
Ja, du kennst die Person, du weißt, dass du den Namen eigentlich kennst. Du kommst einfach nicht mehr drauf und 2 Stunden später sitzt du im Auto und plötzlich fällt es dir ein. Also du hast diesen Namen nicht in den 2 Stunden neu gelernt, sondern der Zugriff drauf hat sich verändert. Natürlich können wir dieses Beispiel nicht 1:1 auf schulisches Lernen übertragen, aber es zeigt schon einen wichtigen Unterschied. Also nicht abrufen können ist nicht automatisch deshalb wie nicht gelernt haben.
Okay, verstehe. Dann lass uns mal zurückgehen zu dem Kind, was 8+7 rechnet und vor den Ferien konnte es die Aufgabe, jetzt fängt es wieder an zu zählen. Was muss ich dann da als Lehrkraft machen?
Nehmen wir an, das Kind hat vor den Ferien gelernt, okay, 7+7 ist 14, also kann ich 8+7 über die Nachbaraufgabe zum Beispiel lösen. Vor den Ferien lief es vielleicht so, 8+7, 7+7 sind 14, also noch 1, 15. Mit der Strategie irgendwie. Und jetzt sind 6 Wochen vergangen, das Kind sieht 8+7 und beginnt wieder zu zählen. Und jetzt kann ich sagen, okay, das kannst du ja gar nicht mehr oder ich gebe einen kleinen Hinweis. Welche ähnliche Aufgabe kennst du ganz sicher? Das Kind überlegt und dann kommt es vielleicht auf 7+7. Und wie hilft dir das? Und dann entwickelt sich dann ein Gespräch. Dann ist 8+7 eins mehr, also 15. Und plötzlich habe ich eine völlig andere Information. Also die Strategie war ja nicht weg. Und das ist eigentlich das, was für Mathematik enorm wichtig ist. Sie wurde einfach nicht spontan aktiviert, aber sie ist ja vorhanden.
Aber das Zählen habe ich ja trotzdem beobachtet.
Ja, diese Beobachtung ist wichtig. Die Fehldiagnose wäre nur, das Kind beherrscht die Strategie ja nicht mehr. Denn nach einem kleinen Impuls ist sie plötzlich verfügbar. Und genau deshalb ist die Frage, ja, was passiert nach einem kleinen Hinweis für mich am Schulanfang eigentlich so wertvoll? Also diese Beobachtung irgendwie, diese Unterscheidung zu machen, ist enorm wichtig.
Also wenn wir dann wieder auf diesen Namen gucken würden, ein Impuls könnte zum Beispiel sein, weiß nicht, mir fällt der Name nicht ein und jemand würde sagen, der beginnt mit M. Und das könnte der Impuls sein, wo ich dann sage, alles klar, stimmt, das war ja Martin zum genau. Beispiel. Und so ähnlich würdest du es auch empfehlen, erstmal einen Impuls dann geben.
Genau.
Gut, wir hatten ja Mathe, jetzt würde das auch bei den anderen genauso funktionieren?
Ja, bestimmt. Also stell dir mal 3 Kinder am ersten Schultag vor. Kind 1 fragt, ja, wie schreibt man nochmal das kleine F? Kind 2 fragt, ja, wo muss das Datum hin? Und Kind 3 fragt, ja, was mache ich, wenn ich mit meiner Aufgabe fertig bin? Und auf den ersten Blick könnte ich bei allen 3 sagen, na toll, alles vergessen, super. Aber das sind völlig unterschiedliche Situationen. Beim ersten Kind kann es um einen noch nicht ausreichend automatisierten Schreibbewegungsablauf gehen, zum Beispiel. Beim zweiten vielleicht um eine schulische Routine, die dann fehlt. Und beim dritten um eine organisatorische Handlungskette, die ja sogar ganz konkret an diesen Klassenraum gebunden sein kann.
Okay. Also, das heißt, 3-mal, ich weiß es nicht mehr, aber 3-mal wäre eine andere Diagnose dahinter.
Ja, und wenn wir alles mit, die haben alles über die Ferien vergessen, erklären, dann werfen wir ja sehr unterschiedliche Prozesse in einem Topf. Und das finde ich immer schade.
Das heißt, was ich als Lehrer am 1. oder 2. Schultag beobachte, kann mich eigentlich täuschen über den Stand der Klasse.
Ja, also momentane Leistung ist nicht identisch mit Lernstand. Und natürlich gibt uns Leistung gewisse Hinweise auf Lernen, aber Leistung entsteht immer in einer konkreten Situation. Und überleg einmal, was nach den Sommerferien alles gleichzeitig passiert. Vielleicht einen anderen Sitzplatz, vielleicht einen neuen Klassenraum, eine neue Sitznachbarin vielleicht, vielleicht sogar eine neue Lehrkraft, andere Materialien, einen anderen Stundenplan, mehr Stunden, vielleicht sogar neue oder vergessene Abläufe, wo lege ich fertige Aufgaben hin, was darf ich für Material holen, wann darf ich es holen, also diese ganzen Routinen. Ja, und während das Kind all diese Dinge dann wieder organisieren muss, sagen wir so, und jetzt sag mal, wie sicher du das noch irgendwie beherrschst und auch noch on top das ganze Fachliche, also wie sicher beherrschst du noch den Zahlenraum bis 100 zum Beispiel.
Okay, und wenn es dann zu langsam ist, aufgrund dieser ganzen Einflüsse, die erstmal auf das Kind einprasseln, dann schreibt man als Lehrkraft vielleicht zu schnell, ist im Zahlenraum 100 unsicher auf.
Ja, und dabei wissen wir zunächst nur, in dieser Situation war die Leistung halt unsicher. Das ist ein Befund, aber noch keine vollständige Erklärung.
Gut, aber das heißt ja eigentlich auch, dass eine Matheaufgabe schwierig aussehen kann, obwohl Mathe eigentlich gar nicht das Problem ist.
Ja, stell dir vor, ich sage, nehmt euer Matheheft, schreibt das Datum, schlaft die nächste freie Seite auf, bearbeitet die Aufgaben 1 bis 4 und kontrolliert danach mit eurem Partner. Für uns klingt das nach einer Anweisung, Schritt für Schritt, ganz klar formuliert. Und für ein Kind stecken da drin viele einzelne Handlungen. Also welches Heft, wo liegt es, welche Seite, wo kommt das Datum hin, welche Aufgaben brauche ich, Material, wie kontrollieren wir, mit welchem Partner, was mache ich anschließend. Und wenn diese Abläufe automatisiert sind, benötigen sie ja relativ wenig bewusste Steuerung. Aber wenn sie nach einer langen Pause wieder aktiv gesteuert werden müssen, dann beanspruchen sie Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis. Und diese Ressourcen stehen dann nicht gleichzeitig unbegrenzt für die Fachaufgaben irgendwie zur Verfügung. Also ein Kind kann fachlich durchaus wissen, wie eine Aufgabe tatsächlich dann funktioniert, aber trotzdem schlechter arbeiten in dem Moment, weil nicht genug Speicherplatz da ist, um alle Handlungen irgendwie erfolgreich durchführen zu können.
Also ich verstehe deine Erklärung, womit ich noch so ein bisschen, ja, was ich nur nicht ganz verstehe. Irgendwas wird aber nach den Ferien tatsächlich schlechter. Also sonst würde man es ja nicht bemerken.
Ja, und deshalb brauchen wir noch eine Unterscheidung. Also verstehen ist nicht dasselbe wie automatisiertes Beherrschen. Ein Kind kann verstanden haben, was verdoppelt zum Beispiel bedeutet. Vor den Ferien wusste es vielleicht sofort, okay, 6 plus 6 ist 12. Und nach den Ferien braucht es vielleicht 5 Sekunden. Vielleicht zählt es sogar kurz. Das Konzept kann trotzdem vorhanden sein, also die Vorstellung. Was weniger stabil sein kann, ist die Flüssigkeit des Abrufs. Also das erleben wir auch zum Beispiel beim Lesen. Ein Kind hat das alphabetische Prinzip nicht plötzlich vergessen, aber die Worterkennung kann zunächst langsamer sein. Oder ja, beim Schreiben, der Buchstabe ist bekannt, aber die Bewegungsabläufe sind weniger flüssig. Und deshalb sollten wir mindestens 3 Ebenen unterscheiden. Also zum einen hat das Kind etwas verstanden. Kann es die Fähigkeit grundsätzlich anwenden und kann es sie flüssig und weitgehend automatisiert einsetzen? Das sind diese Fragen, die definitiv irgendwie gestellt werden müssen zu Beginn des Schuljahres, und das sind ganz unterschiedliche Fragen. Und darauf muss ich mich als Lehrkraft vorbereiten. Also ich kann nicht mit diesen Erwartungen rangehen zu Schulbeginn und sagen, das hatten wir und somit ist es gesichert, sondern ich muss damit klarkommen, dass wir ein Stück zurückrudern müssen.
Warum ist diese Flüssigkeit so entscheidend?
Ja, weil unsere kognitiven Ressourcen begrenzt sind. Also das Thema von kognitiven Load haben wir ja regelmäßig in den Folgen, weil sie wirklich für das Thema Schule enorm relevant sind. Wenn ich über jeden kleinen Teilschritt bewusst nachdenken muss, dann bleibt weniger Kapazität für die eigentlichen Aufgaben. Beim Lesen zum Beispiel, wenn ein Kind sehr viel Aufmerksamkeit darauf verwenden muss, einzelne Wörter zu entschlüsseln, dann bleibt weniger Kapazität für das Textverständnis zum Beispiel. Und in Mathematik ja, 7 plus 8 nochmal, jedes Mal neu auszuzählen, ist eine komplexe Rechenaufgabe und das ist deutlich anstrengender. Automatisierung bedeutet also nicht einfach stumpfes Funktionieren, sondern Automatisierung, ja, entlastet einfach. Und nach einer längeren Nutzungspause, also in den Ferien, kann gerade diese Flüssigkeit zunächst geringer sein, obwohl ja grundlegendes Verständnis noch vorhanden ist.
Also, das heißt, bei den Kindern, wo dieses grundsätzliche Verständnis noch vorhanden ist und ich merke, dass das da gerade hakt, wäre mein Lösungsansatz jetzt, komm her, ich zeig's dir nochmal. Also ich rufe dieses vorhandene Wissen, helfe ich dem Kind nochmal abzurufen und versuche, dass es wieder flüssiger wird.
Genau, das machen aber auch viele Kollegen so. Das ist ein häufiges Problem und natürlich ist es auch gut gemeint, aber das Thema hatten wir schon in einer Folge, weil ich es erklärt habe, als es lange nicht irgendwie, dass die Kinder das verstanden haben. Und gerade nach einer Pause kann es sinnvoll sein, nicht sofort zu erklären. Denn möglicherweise liefern wir etwas, das das Kind mit vielleicht ein bisschen Anstrengung selbst hätte abrufen können. Also und hier kommen wir nochmal zur Forschung über Retrieval Practice. Also zum aktiven Abrufen von Wissen. Da haben Forscher ja dazu bekannte Untersuchungen eigentlich durchgeführt. Der zentrale Gedanke ist eigentlich simpel. Lernen wird nicht nur dadurch unterstützt, dass wir Informationen immer wieder aufnehmen. Auch das Hervorholen aus dem Gedächtnis kann Lernen stärken.
Also nicht sofort, komm her, ich zeig dir, wie die Zahlenzerlegung funktioniert.
Ja, sondern erst, was weißt du noch über das Zerlegen von Zahlen? Zeig mir 3 Möglichkeiten, die 10 zu zerlegen. Oder welche Verdopplungsaufgaben kennst du noch? Im Deutschunterricht, was weißt du noch über Nomen? Oder welche Strategien können dir bei diesem Wort helfen? Der Unterschied mag irgendwie minimal wirken. Didaktisch gesehen ist es aber riesig. Also nicht zuerst Wissen liefern, sondern erstmal Wissen suchen lassen.
Aber wenn das Kind 10 Sekunden nachdenkt und wir haben ja, oder du sagst ja immer, man soll dem Kind auch Zeit zum Nachdenken geben und trotzdem nicht drauf kommt, könnte ich ihm dann trotzdem die Antwort dann sagen? Also es wäre zumindest schneller.
Ja, kurzfristig bestimmt. Langfristig muss schneller, ja, aber nicht besser sein. In der Lernpsychologie gibt es dafür den Begriff lernförderliche Erschwernisse. Und Elisabeth und Robert Bjork haben diesen Gedanken stark geprägt. Es bedeutet nicht, dass wir Lernen künstlich schwierig machen sollen. Es bedeutet, dass manche Lernbedingungen sich zunächst anstrengender anfühlen, können aber langfristig irgendwie behalten, ja, unterstützen. Und aktiver Abruf ist ein gutes Beispiel. Etwas noch einmal lesen oder erklärt bekommen fühlt sich leicht an. Selbst versuchen, es aus dem Gedächtnis es vorzuholen, ist einfach anstrengender und genau dieser Abruf kann lernwirksam sein. Außerdem, wenn ich es irgendwie ansage fürs Kind quasi, habe ich irgendwie wieder lernpsychologisch gesehen diesen Misserfolg irgendwie fürs Kind und das Kind wird sich im ersten Moment nicht mit der richtigen Antwort oder mit der Erklärung der Lehrkraft beschäftigen, sondern erst einmal seine Gefühle quasi einmal eruieren und sich mit dem Misserfolg auseinandersetzen. Das heißt, die Erklärung hat für das Kind nichts gebracht.
Aber irgendwann muss ich doch helfen.
Ja, und indem man mit dem Kind irgendwie das ganze System durchgeht und wirklich Wissen nochmal hervorruft und nicht irgendwie einfach nur ansagt. Und natürlich müssen wir ja helfen, das ist irgendwie wichtig, aber die Schwierigkeit muss bewältigbar bleiben. Und wenn ein Kind überhaupt keinen Zugang findet und nur frustriert vor der Aufgabe sitzt, ist das auch zum Beispiel keine lernförderliche Erschwernis. Das heißt, die Kinder brauchen ja Unterstützung. Es heißt also auch nicht irgendwie, Hilfe möglichst lange zu verweigern. Es geht darum, nicht jede kleine Abruflücke quasi sofort selbst zu schließen.
Okay, also müssen wir den Mittelweg sozusagen finden zwischen, ich sage den Kindern alles vor und ich lasse das Kind am langen Arm verhungern und es soll auch selber sehen, wie es damit fertig wird.
Und ich finde, an der Stelle wird nochmal deutlich, es ist ähnlich wie mit dieser Wartezeit, wenn ich eine Frage gestellt habe und warte, dass ein Kind eine Antwort gibt zum Beispiel. Und da merkt man, es hat weniger mit den Kindern zu tun, als mit mir als Lehrkraft, mit mir und meinen Erwartungen halt zu tun. Auch da muss ich gucken, was sind meine Erwartungen? Okay, dieses Kind erfüllt meine Erwartungen nicht. Da muss man nochmal ein bisschen den Spiegel vorhalten und selber gucken, okay, was habe ich erwartet, war es zu viel, war es zu wenig. Und dass man irgendwie wirklich überlegt, okay, wann gebe ich diese Gedankenkrücken, nennen wir mal, damit es lernförderlich ist und wann ist das zu viel, wann ist meine Erwartung zu hoch und dann kann ich irgendwie auf jeden Fall unterstützen.
Als Nichtlehrer hätte ich jetzt eine Idee. Mal gucken, was du davon hältst. Montag, erster Schultag. Ich bin Mathelehrer und mache erstmal einen großen Wiederholungstest, um zu gucken, wer kann noch was.
Okay, nein, würde ich sagen, genau das bitte nicht. Auf gar keinen Fall. Also Retrieval Practice bedeutet nicht, wir prüfen möglichst schnell, was die Kinder alles vergessen haben. Es bedeutet eher, wir schaffen Gelegenheiten, Wissen wieder hervorzuholen und ohne Note, ohne Druck und gerne ganz kurz wirklich zum Beispiel schreibt innerhalb einer Minute, was sie alles zum Thema Nomen kennt zum Beispiel oder und unterhaltet euch mit dem Sitzpartner, was ihr zu diesem Thema irgendwie kennt. Also es geht wirklich darum, dass es keine Prüfung ist, dass es keine Note gibt, es ist Aktivierung und ganz nebenbei bekomme ich viele wichtige Informationen, wenn ich das nachher noch im Plenum quasi bespreche.
Also würde man dann die erste komplette Woche eher Wiederholung machen?
Na, nicht nur die erste Woche, sondern die ersten Wochen sind Wiederholungen in allen Formen und Variationen, also nicht nur irgendwie in den Fächern, sondern auch im Classroom Management und in vielen Bereichen. Also aus der Forschung zum Beispiel zum verteilten Lernen wissen wir, dass Wiederholungen über die Zeit verteilt häufig nachhaltiger sind als eine große geballte Wiederholung zum Beispiel. Das heißt, deswegen strecke ich sehr gerne irgendwie die Wiederholung, beziehungsweise da bietet sich auch die TÜ wieder an. Da kann ich fachlich irgendwie immer wieder viel hervorkramen, ohne dass es großen Druck verursacht.
Ich hatte auch gerade einen kleinen Mann im Ohr, der die ganze Zeit TÜ gerufen hat, als du das so gesagt hast.
Wer zum ersten Mal hört oder noch nicht weiß, was die TÜ ist, wir haben voll.
Also deine TÜ.
Genau,
nicht die meine TÜ
genau,
gibt es ja in verschiedenen Varianten.
Zu diesem Thema haben wir eine Folge schon aufgenommen. Tatsächlich ist diese Folge total beliebt und viele fragen nach Vorlagen. Die sind teilweise im Blog elementarwissen.de abrufbar zum Gucken. Für den Schulstart bedeutet das ganz praktisch, also nicht Montag das komplette 1x1 wiederholen und anschließend irgendwie abhaken, sondern wirklich zentrale Grundlagen immer wieder kurz aufgreifen. Heute 5 Minuten, übermorgen noch einmal und nächste Woche wieder. Und das hat auch den Vorteil, ich sehe viel besser, ob Wissen wirklich zunehmend wieder selbstständig verfügbar wird oder ob es wirklich ein Problem gibt.
Ich würde mit dir jetzt gerne nochmal die Praxis ein bisschen angucken, einfach mal, um besser zu verstehen, wie du vorgehen würdest. Also, was ich jetzt bisher verstanden habe, bei vielen Kindern ist das Wissen eigentlich noch da und die benötigen, so einen kleinen Hinweis oder Tipp, um dieses Wissen wieder abrufen zu können. Wollen wir uns das nochmal genauer angucken, wie du das mit diesem Hinweis machst?
Ja, auf jeden Fall, weil er uns diagnostisch unglaublich weiterhilft. Also nehmen wir zum Beispiel 2 Kinder, beide lösen Aufgabe, zum Beispiel bleiben wir bei 8+7. Und beide lösen sie zunächst nicht strategisch. Kind A bekommt den Hinweis, okay, denk an die Verdopplungsaufgaben. Und sofort kommt, ach ja, 7 plus 7, 14 und dann plus 1, 15. Kind B bekommt denselben Hinweis, es weiß aber trotzdem nicht weiter. Dann arbeite ich mit Material und damit bleibt aber die Strategie unsicher. Aber nach 2 Minuten sehen die Kinder komplett unterschiedlich aus. Bei Kind A war das strategische Wissen nach einem Hinweis verfügbar und bei Kind B muss ich möglicherweise noch einmal genauer auf Verständnis und Strategien schauen. Und deshalb finde ich reine Fehlerlisten nach den Sommerferien oft einfach wenig aussagekräftig. Mich interessiert nicht nur, was ist falsch, sondern was ist passiert nach der Unterstützung. Und wie ist es dann weitergegangen? Also ich möchte dabei aber fachlich sauber bleiben. Und wir können einem Kind natürlich nicht in den Kopf schauen. Und nach einem Hinweis kann ich nicht mit absoluter Sicherheit sagen, okay, das war jetzt ein reines Abrufproblem. Wir beobachten einfach Verhalten und daraus bilden sich Hypothesen und der Umfang der benötigten Unterstützung gibt uns Hinweis darauf, wie selbstständig und stabil das Wissen aktuell verfügbar ist. Und deshalb ist die Entwicklung auch über mehrere Aufgaben und mehrere Tage häufig aussagekräftiger als eine einzelne Situation.
Okay, lass uns dann nochmal kurz bei diesem zweiten Kind bleiben. Also wie ist es dann, wenn es nach mehreren Hinweisen immer noch nicht funktioniert?
Ja, vielleicht haben die Ferien dieses Wissen gar nicht zerstört. Vielleicht zeigen sie uns nur, wie stabil es vorher tatsächlich war. Also vielleicht habe ich als Lehrkraft gedacht, okay, das sitzt. Aber wahrscheinlich war es halt nicht der Fall. Und stell dir ein Kind im Juni vor, 3 Wochen lang wird eine Rechenstrategie geübt und es kennt das Arbeitsblatt, es kennt die Darstellung, es hat gerade vorher vielleicht ein Beispiel gesehen, die Lehrkraft gibt Hinweise, es kommt die Lernkontrolle und das Kind schafft die Aufgaben, weil Aufgabenformate waren bekannt und die Darstellung war immer gleich und dann sagen wir, okay, es kann's. Fakt ist aber, ja, dieses Wissen war nicht wirklich langfristig verfügbar. Also konnte das Kind die Strategie selbstständig auswählen und konnte es sie in einem anderen Aufgabenformat nutzen? Konnte es sie Wochen später auch noch abrufen? Das wissen wir häufig gar nicht.
Dann sind die Sommerferien fast so wie ein unfreiwilliger Langzeittest.
Ja, ein bisschen. Also deshalb finde ich auch den Satz, das konnten die Kinder doch so interessant. Eigentlich müssten wir ergänzen, unter welchen Bedingungen konnten sie das? Und direkt nach einer Übungsphase oder mit einem bestimmten Material, mit einer bestimmten Darstellung, nach einem Beispiel mit Unterstützung oder wirklich selbstständig, flexibel, langfristig, also nach allen 3 Stufen, die der Rahmenlehrplan irgendwie vorgibt. Das sind sehr unterschiedliche Formen von Können.
Okay. Montagmorgen, ich stehe vor meiner Klasse. Was mache ich jetzt anders?
Ich würde die ersten Tage als Reaktivierungsphase betrachten, also nicht als verlorene Unterrichtszeit ansehen. Und dazu hatten wir in den letzten Wochen mehreren Folgen, als es darum ging, wie die erste Schulwoche zum Beispiel stattfinden sollte. Aber auch nicht als 3 Wochen Wiederholung des kompletten vergangenen Schuljahres, also, sondern als Phase, in der ich gezielt schaue, was ist schnell wieder da, was braucht mehrere Abrufe, was ist tatsächlich nicht sicher. Und dabei würde ich wirklich ja 5 Sachen beachten. Also erstens erst abrufen und dann erklären. Also bevor ich etwas wiederhole, gebe ich Kindern die Chance, vorhandenes Wissen ja, hervorzuholen.
Also das heißt, ich bin jetzt Lehrkraft, ich plane die Wiederholungswoche oder Reaktivierungsphase. Das heißt, meine PowerPoint sollte nicht so aussehen, dass ich sage, Kinder, guck mal, das hatten wir alles vor den Ferien. Genau. Und dann alles mit denen durchgehe.
Erstmal abrufen, was sie noch wissen.
Ich versuche den Kindern die Aufgaben so zu stellen, dass sie das abrufen müssen.
Genau. Zweitens wäre ja mit vertrauten Aufgaben zu beginnen. Also wenn ich herausfinden möchte, ob mathematisches Wissen vorhanden ist zum Beispiel, dann soll ich nicht gleichzeitig ein völlig neues Aufgabenformat einführen. Also sonst weiß ich am Ende nicht, okay, war die Mathematik schwierig oder war die Aufgabe selbst irgendwie das Problem oder das Aufgabenformat.
Also nicht auf einmal Textaufgaben dann einführen, genau, wenn ich die Sache nie in Textaufgaben mit den Kindern geübt habe.
Genau, okay, also einem sehr, sehr bewusst, ja, ist klar, nicht immer.
Jetzt, wo du sagst, ist klar.
Genau, aber wichtig, dass es halt bewusst wird, dass man nicht irgendwie Sachen vermischen möchte. Also, dass der Schwerpunkt immer da ist was ich tatsächlich abrufen möchte. Drittens wäre dann Hilfen dosieren, also nicht sofort, ich zeige es dir nochmal oder ich erkläre es nochmal, sondern wirklich zunächst einen kleinen Hinweis geben, also und dann beobachten, das ist halt wichtig. Also das nicht sofort in diesen Impuls reinrutschen, dann erkläre ich es nochmal.
Das wäre für mich das Schwierigste.
Genau, und wir hatten dazu schon eine Folge auch irgendwie zum Thema Erklären und ich weiß noch von einem Gespräch mit einer Kollegin letztes Jahr, die Fachlehrkraft in meiner Klasse war und die meinte, als sie die Folge gehört hat, hat sie sich ertappt gefühlt. Sie meinte, sie erklärt es auf jeden Fall nochmal und nochmal und nochmal und fängt sogar irgendwann an, Aufgaben mit den Kindern vorzulesen irgendwie damit. Und sie meinte, das war ein Denkzettel für sie. Das hat sie irgendwie mitgenommen. Das fand ich total spannend.
Das war die Folge mit der erlernten Hilflosigkeit, glaube ich.
Zum Beispiel, genau.
Ja.
Viertens wären noch Wiederholen verteilen, also nicht Montag 3 Stunden Wiederholung und ab Dienstag nie wieder, sondern zentrale Inhalte sollten ja immer wieder kurz aufgegriffen werden und das spricht schon wieder für die TÜ. Und fünftens dann beobachten, wie schnell etwas wiederkommt. Also kommt es nach einem kurzen Impuls zurück, nach 2 Tagen, nach einer Woche oder bleibt es instabil und das ist irgendwie wichtige Kernelemente, die ich für meine Diagnostik irgendwie brauche.
Wollen wir uns da mal eine konkrete Mathestunde angucken, wie du das aufbauen würdest?
Ja, nehmen wir mal eine 2. Klasse. Ich möchte wissen, wie verfügbar grundlegende Vorstellungen und Strategien sind zum Beispiel. Dann brauche ich nicht sofort 4 Seiten Diagnosematerial. Ich könnte kurze Aufgaben anbieten, also zum Beispiel eine Zahl darstellen, eine Zahl zerlegen, Zahlen vergleichen, eine Verdopplungsaufgabe, eine Aufgabe mit 10er-Übergang, vielleicht eine Aufgabe, bei der ein Rechenweg erklärt wird. Und jetzt beobachte ich nicht nur, okay, richtig oder falsch, sondern wie beginnt das Kind? Nutzt es Material? Zählt es? Erkennt es Strukturen? Welche Strategie wählt es? Kann es seinen Rechenweg erklären? Und was enorm wichtig ist, was passiert nach einem Impuls? Also wenn ein Kind, bleiben wir mal bei 8 plus 7, einfach mal zählt, frage ich, okay, kennst du eine Aufgabe, die fast genauso aussieht zum Beispiel? Oder Stichwörter mit Verdopplungsaufgaben. Und da wäre es vielleicht sogar schon zu weit gegriffen. Vielleicht reicht tatsächlich ganz so eine Aufgabe, die genauso aussieht, die fast genauso aussieht. Und wenn ich, dann was ist dann mit der Verdopplungsaufgabe? Kennst du diese Verdopplungsaufgaben? Und auch da greife ich wieder auf Vorwissen, was vielleicht gar nicht mehr vorhanden ist. Vielleicht weiß das Kind gar nicht mehr irgendwie, was eine Verdopplungsaufgabe ist. Dann gebe ich einfach die Rechnung vor, was wäre dann 7 plus 7. Und wenn das Kind jetzt sofort wiederkommt, dann habe ich was Wichtiges erfahren. Es ist für mich viel wertvoller als ein rotes Kreuz hinter irgendwie Aufgabe 8 plus 7. Kind kann das nicht.
Weil du weißt, ja, weil du genauer weißt, wo der Fehler liegen könnte.
Genau.
Also, ist es dann so wie diese Kompetenzen, die du dann damit prüfst? Also bei welchem Kompetenzstand das Kind ist?
Genau, da weiß ich irgendwie. Anhand von einem Kompetenzraster kann ich genau sagen, auf welchem Stand irgendwie sich das Kind halt befinden würde. Es heißt aber nicht irgendwie dann, es kann irgendwie 8 plus 7 gar nicht rechnen. Und das ist viel wertvoller in meiner Diagnostik, als irgendwie kann das nicht.
Wir haben ja eine geschätzte Hörerin, die sich auch immer wieder Beispiele für Deutsch wünscht. Wollen wir das Ganze bei Deutsch auch nochmal angucken, wie man da vorgehen könnte?
Ja, nehmen wir mal Rechtschreibung. Also ich liebe Rechtschreibung und Grammatik, das sind meine Top-Themen in Deutsch. Ein Kind schreibt nach den Ferien wieder deutlich, ja, laut getreuer. Jetzt könnte ich sofort sagen, okay, die Rechtschreibstrategien sind weg. Oder ich frage, okay, schau dir das Wort noch einmal an. Gibt es eine Stelle, die du überprüfen kannst? Vielleicht passiert noch nichts. Dann kann ich fragen, welche Strategien kennst du noch? Plötzlich sagt das Kind, ach, das könnte verlängernd irgendwie sein. Und das ist diagnostisch tatsächlich auch entscheidend, denn die Strategie ist ja vorhanden. Sie wird nur nicht selbstständig aktiviert und beim Lesen genauso. Also ein Kind liest langsamer. Das bedeutet nicht automatisch, dass es Lesen verlernt hat. Es muss genauer hingeschaut werden. Sind bestimmte Zuordnungen noch unsicher? Ist die Worterkennung weniger flüssig? Oder braucht das Kind vielleicht schlicht wieder regelmäßige Lesegelegenheiten, bis die Geschwindigkeit wieder zurückkommt? Und an der Stelle würde ich gerne Werbung für das Leseband dessen Folgen quasi machen.
Damit habe ich auch zwei Stück schon gemacht.
Ne? Genau, in Brandenburg wird es ab diesem Jahr verpflichtend. Sehr gut, finde ich an der Stelle. Und somit lohnt es sich vielleicht auch in diesen zwei Folgen reinzuhören.
Zumal Leseband ja auch nicht nur, also wer jetzt sich zurücklehnt und sagt, ich bin Fachlehrer, ich habe mit dem Leseband nichts zu tun, dann hört euch die Folgen nochmal an. Leseband ist ja fächerübergreifend, ne?
Genau, also bietet sich auf jeden Fall an.
Gut, wir haben uns jetzt angeguckt, was du machen würdest, wie du die Impulse setzt bei den Kindern. Würdest du sagen, es gibt auch so bestimmte No-Gos, was man eher nicht machen sollte nach den Sommerferien?
Vielleicht drei. Also aus den ersten zwei Schultagen vorschnelle Förderentscheidungen ableiten. Also natürlich können deutliche Schwierigkeiten sichtbar irgendwie werden, aber ich möchte erst sehen, was unter Reaktivierung zum Beispiel passiert und nicht erstmal so in, du kannst nichts und der ist top irgendwie.
Also auch bei diesem Abrufen sind die Kinder dann heterogen also und der eine
braucht mehr Zeit, genau. Okay. Und auch da sind die Voraussetzungen der Kinder immer wieder unterschiedlich. Manche haben in den Ferien auch, also in Frankreich sind so diese Ferienhefte irgendwie Standard. Hat unser Sohn jetzt für die 7. Klasse auch irgendwie bekommen. Immer wieder kurze Sequenzen, 20, 30 Minuten, um einfach das Wissen irgendwie abrufbar zu lassen, also kurze Zeiten. Und manche Kinder haben das gar nicht. Und dann ist es halt schwierig, die brauchen dann mehr Zeit. Und das muss man irgendwie beachten. Also man sollte es vermeiden, alles noch einmal von vorne zu erklären. Also wenn ich das sofort tue, weiß ich anschließend gar nicht, was das Kind selbst noch einmal hätte abrufen können. Das finde ich immer schade.
Also nicht so eine Wiederholung von dem Stoff, den man vorher hatte, dass man dann einfach sagt, ich erkläre euch jetzt nochmal alles von der Pike auf und dann müsst ihr es ja alles wieder wissen.
Genau, und dann ist es wieder da. Diese Erwartung. Das meinte ich vorhin. Also wir müssen an unseren Erwartungen irgendwie appellieren und immer wieder reflektieren und gucken, okay, was habe ich erwartet, war sinnvoll, ja nicht. Also das muss irgendwie ehrlicherweise gemacht werden. Und drittens wären vielleicht wie, das musst du doch wissen. Also solche Sätze irgendwie, die Kinder niedermachen und die rutschen irgendwie so einfach raus. Aber das haben wir doch schon letztes Mal gemacht oder letztes Jahr, das hatten wir doch 100-mal gemacht. Das sind so Klassiker, die diese Sätze machen die Kinder einfach nieder, diese Sätze helfen dem Gedächtnis gar nicht, im Gegenteil, die verursachen wie nur Stress, sie geben keine Hinweise, sie aktivieren keine Strategie, sie erzeugen einfach nur Druck und hilfreicher wäre wirklich irgendwie, was fällt dir noch dazu ein oder woran erinnerst du dich irgendwie bei der Aufgabe oder welche bekannten Aufgaben könnten noch helfen, was haben wir früher dafür benutzt? Das sind Fragen, die wirklich ein Abruf irgendwie anstoßen können, ohne Stress oder ohne großen Stress zu vermeiden. Denn machen wir uns nichts vor, wenn ein Kind keine Antwort hat, verursacht das automatisch Stress, auch wenn ich als Lehrkraft gar nichts getan habe.
Dann lass uns noch mal genauer auf das Vergessen gucken. Also du hattest ja gesagt, dass dieses Wiederholen von bereits Gelernten, was man nicht sofort abrufen kann, wenn man das wiederholt, ist es Teil des Lernprozesses. Deswegen würde ich jetzt mal eine ungewöhnliche Frage stellen, weiß nicht, ob die in die richtige Richtung führt, aber dann dürfte Vergessen doch nicht immer schlecht sein, oder?
Nee, und das ist lernpsychologisch gesehen total spannend. Also wenn Wissen nicht sofort verfügbar ist und ich mich etwas anstrengen muss, es wieder hervorzuholen, kann ein erfolgreicher Abruf die Erinnerung anschließend stärken. Also das ist total wichtig. Und das heißt natürlich nicht, wir sollten Kinder irgendwie absichtlich Dinge vergessen lassen. Aber wir müssen einen Moment des Suchens auch nicht sofort als Problem behandeln. Das Thema zum Thema irgendwie Wartezeit hatten wir auch schon in mehreren Folgen. Dieses Warte mal, wie war das nochmal, kann wirklich ein produktiver Lernmoment sein. Und wir Lehrkräfte müssen diesen Moment manchmal wirklich aushalten. Das kostet wirklich... Es kostet einfach. Also es ist wirklich ein Spagat zwischen, okay, warten, wann ist es zu viel, wann ist es irgendwie noch zu wenig. Nicht sofort das Wort sagen, nicht sofort antworten, nicht sofort Strategie nennen, nicht sofort den rechten Weg irgendwie vormachen. Wirklich 5 bis 10 Sekunden abwarten, vielleicht einen kleinen Hinweis geben, noch einmal warten und dann möglicherweise passiert genau dort wirklich Lernen und Reaktivierung.
Mhm.
Plus lernpsychologisch neu gesehen, wenn das Kind das wirklich irgendwie schafft, dieser positive Effekt, was wir daraus haben, was sein Selbstwertgefühl ausmacht und. Also jenseits vom Lernen selbst, sondern welche Gefühle verursacht sind und wir unser Gehirn lernt irgendwie besser, wenn wir mit Freude irgendwie lernen, wenn wir erfolgreich sind, das Gefühl haben, Erfolg zu haben. Und dementsprechend ist es eine super Kombi, wenn das Kind das von sich aus irgendwie geschafft hat, mit Anstrengung. Dann bleibt irgendwie das Gelernte, quasi das Hervorgerufte, ja, deutlich präsenter verankert.
Hm. Du hattest vorhin gesagt, dass... dass ein Fehler sein könnte, schon nach 2 Tagen irgendwie bei Kindern Förderbedarf einzutragen. Irgendwann muss ich aber doch entscheiden, das Kind schafft es nicht alleine und die Probleme sind vielleicht schwerwiegender und es braucht Hilfe.
Ja, klar. Also Reaktivierung darf niemals zur Ausrede werden, ja, Schwierigkeiten zu übersehen. Wenn ein Kind auch nach mehreren Begegnungen mit einem Inhalt, zum Beispiel zentrale Vorstellungen, nicht zeigt, Hinweise kommen helfen oder grundlegende Strategien dauerhaft irgendwie fehlen, dann muss ich genauer diagnostizieren. Da ist es mit den Begriffen immer schwierig. Wir müssen diagnostisch handeln, also wir müssen diagnostizieren, dürfen aber keine Diagnose stellen. An der Stelle, das verwirrt immer viele, auch beim Seminar zum Beispiel. Der Unterschied ist, ich mache das nach einer angemessenen Reaktivierungsphase, ja oder nein, und nicht aufgrund eines einzelnen Arbeitsblatts am ersten Schultag zum Beispiel. Also dann kann ich präziser fragen, fehlt Grundlagenwissen, fehlt Verständnis, ist vielleicht eine Fehlvorstellung vorhanden, ist eine Strategie nicht abrufbar, ist sie vielleicht aufgebaut, aber nicht automatisiert, zum Beispiel gibt es sprachliche Schwierigkeiten, ist das Aufgabenformat vielleicht das Problem, ist vielleicht die Darstellung ein Problem und dann erst kann die Förderung wirklich etabliert werden, denn dann habe ich wirklich didaktisch, praktisch das eruiert, was das Kind tatsächlich dann braucht. Und das ist zum Beispiel so ein Problem, finde ich. Wir schreiben in Brandenburg die Lehr immer zu Jahresbeginn. Manche Jahrgänge sind verpflichtend, manche sind freiwillig. Und wir haben, ich glaube, innerhalb von 6 Wochen zu schreiben. Und viele machen das irgendwie ganz zu Beginn, also in den ersten 2 Wochen zum Beispiel. Und ich würde eher tendieren, die so spät wie möglich irgendwie zu machen, um den Kindern auch die Zeit zu lassen, sich zu reaktivieren, also wieder in den Flow zu kommen. Und das ist, wenn man es für sich selbst als erwachsene Person zum Beispiel nochmal kurz evaluiert, stelle ich auch fest, wenn ich wieder in die Schule komme als erwachsene Person, dann fällt mir manches irgendwie schwerer, als es vielleicht am Ende des Jahres, des Schuljahres irgendwie der Fall war. Und genauso ist es bei den Kindern auch. Also ich brauche auch ein bisschen, um in den Flow zu kommen. Und ich fände es günstig, wenn wir die Lehrer irgendwie tatsächlich eher am Ende des Zeitraums schreiben würden, als zu Beginn.
Und Um nochmal auf deine Antwort zurückzukommen, zu der Frage, also du würdest weder jetzt Alarm schlagen sofort, aber du würdest auch nicht irgendwie 2 Wochen lang sagen, naja, das kommt schon wieder, wenn ich ein paar Impulse setze.
Genau, ich mache mir Notizen irgendwie und verfolge und suche irgendwie nach, ich gehe dem Problem auf den Grund. Also ich gucke, ich ack nicht ab irgendwie, okay, das Kind kann das nicht und deswegen geht es da irgendwie zur Förderstelle, sondern oder zum Förderunterricht, sondern ich gucke erstmal, versuche das Problem irgendwie zu finden und erst dann kann ich die nötige und die förderliche Förderung irgendwie platzieren, statt das Kind irgendwie einfach mal so, ohne das Problem genau zu kennen.
Wenn ich jetzt mal so die mittlerweile über 60 Folgen, die wir gemacht haben, durch den Kopf gehen lasse, würde ich fast sagen, wir reden momentan eigentlich auch gar nicht mehr über die Sommerferien, sondern wir reden über eine Art Feedback-Prozess. Und zwar so ein Feedback-Prozess für uns als Lehrkraft, der uns eigentlich zeigt, wie gut oder schlecht der Unterricht von uns ist.
Ja, wie gut und schlecht finde ich irgendwie schwierig, aber tatsächlich, also die Ferien halten uns ein bisschen den Spiegel vor. Also im Unterricht passiert häufig Folgendes, wir behandeln ein Thema, wir üben, die Kinder werden besser, dann schreiben wir eine Lernkontrolle, das Ergebnis stimmt, Thema abgeschlossen und aus lernpsychologischer Sicht wäre spannender zu fragen, okay, was davon ist später noch verfügbar und nach 4 Wochen, nach 3 Monaten oder eben nach den Sommerferien. Kann das Kind das Wissen dann wieder abrufen? Kann es das Gelernte vielleicht in einer anderen Aufgabe einsetzen? Kann es selbst erkennen, wann eine bestimmte Strategie vielleicht sinnvoll ist? Und genau dort zeigt sich langfristiges Lernen. Und deshalb sollten Abruf und verteilte Wiederholungen nicht erst nach den Sommerferien stattfinden. Sie gehören durch das gesamte Schuljahr hindurch. Und auch da spricht sich für
die TÜ.
Genau, die ist Gold wert, kann ich nur empfehlen, weil genau das macht die TÜ aus. Sie greift immer wieder auf kurze Themen, die wir vielleicht vor 4 Wochen oder 3 Monaten irgendwie hatten und trotzdem wird sie weiter tagtäglich irgendwie oder wöchentlich irgendwie geübt und das bleibt irgendwie abrufbar.
Also, wenn ich jetzt Lehrkraft bin, wäre für mich die Konsequenz oder das, was ich jetzt aus der Folge mitnehme, gar nicht unbedingt, wie kann ich nach den Ferien besser wiederholen und den Kindern Impulse geben, sondern eigentlich wäre das Feedback, dass ich gucken muss, was passiert eigentlich vor den Ferien. Also wie verabschiede ich die Kinder in die Ferien, mit welchem Wissensstand?
Also wenn wir möchten, zum Beispiel, dass Wissen wirklich langfristig verfügbar bleibt, müssen wir während des Schuljahres immer wieder ältere Inhalte zurückholen, immer wieder. Das macht unser Spiralcurriculum schon in Ansätzen, aber trotzdem reicht das nicht aus. Unser Gehirn braucht 4 Wochen, um Inhalte langfristig irgendwie zu speichern und abrufbar irgendwie zu machen. Ein Thema ist nicht deshalb abgeschlossen, weil die Klassenarbeit dann geschrieben wurde und eine Rechenstrategie ist auch aus dem Oktober, darf im Februar wieder auftauchen, einfach mal irgendwie, um zu gucken. Und damit es nicht nur irgendwie thematisch, sporadisch irgendwie stattfindet, sondern wirklich langfristig gespeichert wird. Eine Rechtschreibstrategie aus dem November kann und sollte irgendwie tagtäglich angewandt werden und zumindest besprochen werden in allen Situationen, die der Schulalltag irgendwie hergibt, zum Beispiel. Begriffe dürfen auch immer wieder, man hat immer wieder die Zeit, sich kurze Begriffe, wenn sie sich die Gelegenheit irgendwie anbietet, Begriffe nochmal zu erläutern mit den Kindern, damit es irgendwie fest sitzt. Und deshalb sollten wir uns ja nicht fragen, haben wir das Thema schon gemacht, sondern wann mussten die Kinder dieses Wissen zuletzt wieder selbst abrufen?
Zum Schluss würde ich gerne nochmal mit dir, an den Montagmorgen, den ersten Montagmorgen nach den Sommerferien zurückkehren. Ein Kind ist vor mir und ich denke, Mensch, das konntest du doch vor den Ferien. Da hatten wir schon gesagt, das ist eigentlich nicht die Frage, die wir uns stellen sollten. Was sind dann andere Fragen, die wir uns stellen können?
Na, erstens wäre, konnte das Kind das vor den Ferien wirklich sicher und selbstständig? Und es macht keinen Unterschied, ob ich die Klasse jetzt bekomme als neue Lehrkraft oder ob ich die Klasse irgendwie zuletzt auch hatte. Genau, das ist halt der Punkt. Also ich muss, bevor ich mir eine Meinung bilde, irgendwie nach dem Motto, das hatten wir doch schon oder die Kinder hatten das schon, muss ich irgendwie selbst wissen, konnte das Kind das wirklich sicher und selbstständig? Oder war diese Fähigkeit damals noch stark an Übung und Unterstützung irgendwie gebunden? So, das ist ein wichtiger Punkt. Dann erst kann ich mir eine Meinung bilden. Zweitens, ist das Wissen tatsächlich nicht vorhanden oder gelingt es, nur nicht spontan abzurufen.
Also da wäre jetzt Impuls.
Genau, gefragt. Impuls nochmal, irgendwie kurze Impulse geben, unterstützen, sodass das Kind selbst auf eine mögliche Antwort irgendwie kommt oder mögliche Erklärung. Drittens wäre dann, was passiert nach einem kleinen Hinweis, dass man da irgendwie guckt, kommt das Wissen dann schnell zurück. Viertens wäre dann, scheitert das Kind wirklich am Fachinhalt oder ja, vielleicht eher an einer Routine, an der Sprache, am Material, an Aufgabenorganisation und. Also, dass ich genau gucke, woran scheitert denn dieses Kind. Denn wenn ein Kind eine Aufgabe oder eine Antwort nicht hat, ist es lange nicht, dass es an dem Fachwissen irgendwie scheitert.
Also das heißt, das Kind könnte zwar wissen, für 8 plus 7 mache ich einfach die Verdopplungsaufgabe und hat 7 plus 7 im Kopf. Aber das weiß halt das Wort Verdopplungsaufgabe nicht mehr.
Zum Beispiel. Und dann
hat, ja, weiß halt nicht, wie sage ich jetzt der Lehrerin.
Genau, dazu, du hast den Bogen echt richtig gut hingekriegt, finde ich, spontan, zu einer Folge, die wir hatten zum Thema Sprache. Da, ich glaube, unser Titel ist, den Kindern fehlt Ansprache. Also wenn nicht Wissen, es fehlt nicht Wissen fehlt, sondern die Sprache.
Die und Fachsprache vor allem.
Die Fachsprache, also die unterscheidet sich ja ganz stark von Alltagssprache.
Verdopplungsaufgabe sage ich im Alltag nicht besonders häufig.
Genau, und dementsprechend, wer sich für Sprache irgendwie im Form von wirklich Alltagssprache und Bildungssprache interessiert, der darf gerne reinhören. Das Thema Sprache ist ein von meinen Lieblingsthemen irgendwie. Das finde ich enorm wichtig. Und dann fünftens wären dann, was passiert nach mehreren kurzen Reaktivierungen in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen? Erst dann entscheide ich, okay, reicht Aktivierung oder braucht es noch mehr Wiederholung? Und hier müssen wir tatsächlich noch einmal grundlegend aufbauen. Das sind wichtige Punkte. Und dann braucht dieses Kind tatsächlich dann Förderung, weil da Lücken sind, die scheinbar irgendwie entstanden sind und dieses Kind braucht dann noch mehr Unterstützung, als es im Schulalltag irgendwie sein kann. Aber das kann ich in den ersten Tagen nicht eruieren. Das funktioniert nicht.
Okay, ich würde sagen, damit sind wir wieder eigentlich am Anfang unserer Folge, wo wir eigentlich gesehen haben, dass die Symptome von drei unterschiedlichen Kindern gleich sein kann, aber das Ganze eine komplett andere Ursache haben kann.
Ja, genau. Also wenn ein Kind nach den Ferien etwas scheinbar nicht mehr kann, kann Wissen vorhanden sein, aber noch nicht spontan abgerufen werden. Eine Fähigkeit kann vorhanden sein, aber an Flüssigkeit und Automatisierung verloren haben. Oder Wissen ist tatsächlich nicht ausreichend verfügbar, weil es vergessen wurde oder schon vor den Ferien vielleicht nicht stabil genug aufgebaut war. Und diese drei Situationen können am Montag oder in der ersten Woche tatsächlich auch fast gleich aussehen. Für unseren Unterricht brauchen sie aber unterschiedliche Antworten. Und genau deshalb lohnt es sich, nicht zu schnell zu urteilen, zu schnell frustriert zu sein, nach dem Motto, das hatten wir doch 100 Mal, sondern es geht wirklich darum, in die Diagnostik zu gehen und zu gucken, woran liegt's? Was ist denn der Kern des Problems?
Also dann ist der Satz, das konnten die doch vor den Ferien, eigentlich gar keine Feststellung.
Nee, eigentlich ist er der Beginn einer diagnostischen Frage. Also denn wenn ein Kind nach den Ferien etwas nicht sofort kann, gibt es mehrere mögliche Erklärungen. Und vielleicht wurde tatsächlich etwas vergessen, vielleicht ist die Fähigkeit weniger automatisiert, vielleicht gelingt der Abruf noch nicht, vielleicht fehlen Routinen, vielleicht war das Wissen schon vor den Ferien nicht ganz stabil irgendwie verankert, als wir es vielleicht angenommen haben. Also auch wieder Spiegel für uns. Und deshalb würde ich aus dem Satz, das kannst du doch, lieber die Frage machen, okay, was hilft dir, dich wieder daran zu erinnern zum Beispiel?
Ich finde, vielleicht ist die recht angenehme Botschaft aus der Folge, für die erste Schulwoche zumindest, dass nicht alles am ersten Tag wieder funktionieren muss und dass ein Teil des Vergessens ganz normal ist.
Genau, also nicht nur am ersten Tag, sondern in den ersten Wochen. Und wir müssen auch nicht sofort alles noch einmal erklären. Wir können erst einmal beobachten, wir können aktivieren, wir können kleine Hinweise geben, Routinen wieder aufbauen und schauen, was passiert. Denn etwas, das gerade nicht abrufbar ist, ist nicht automatisch verloren gegangen.
Welchen Satz würdest du dann zu dir sagen, wenn du vor deiner Klasse stehst und feststellst, dass nicht mehr alles so sitzt?
Ich glaube, wir müssen uns grundsätzlich von den Satz verabschieden. Das konnten die doch vor den Ferien oder das haben wir doch schon 100 Mal. Sondern die erste falsche Antwort nach den Ferien sagt weniger über den Lernstand aus, als das, was nach einem ersten guten Hinweis passiert zum Beispiel. Und an der Stelle müssen wir dann nochmal wirklich mit dem Spiegel gucken, selbst reflektieren und gucken, auch was unsere Erwartungen irgendwie sind an dem Ganzen. Und meistens scheitern wir auch daran. Also diese Frustration entsteht meistens nicht davon, dass die Kinder irgendwie das alles verlernt haben oder vermeintlich verlernt haben, wie wir heute gelernt haben, sondern wie hoch unsere Erwartungen waren, welche Erwartungen hatten wir an den Kindern, an den Unterricht, an den Ablauf und so weiter und so fort. Und das finde ich irgendwie wichtig, dass es einem bewusst ist, damit wir den ganzen Frust irgendwie nicht bei den Kindern irgendwie ablassen. Das finde ich irgendwie wichtig.
Ich würde sagen, das war ein schöner Schlusssatz. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören.
Genau, für alle Kollegen aus Brandenburg wünsche ich eine schöne letzte Ferienwoche. Genießt noch die Zeit, erholt euch noch gut. Ich wünsche eine gute Vorbereitungswoche dann und einen super Start, wenn wir uns am Montag zum nächsten Mal wiederhören. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Auf Wiederhören.
Tschüss, bis nächste Woche.
Vielen Dank, dass ihr den Podcast Elementarwissen gehört habt. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, abonniert einfach den Podcast und folgt uns auf Instagram.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns gerne auf den Podcast-Plattformen und teilt uns mit euren Kollegen und Kolleginnen.